Herzlich willkommen beim Harzabrowski-Podcast, die letzte Folge für dieses Jahr. Und nach dem Jingle geht es los.
Ah, Zaborowski, was willst du? Mit HR und CSA die Welt retten? Ja, dann mal los.
Herzlich willkommen hier bei Harz Zaborowski, dem Podcast, um mit HR und CSA die Welt zu retten. Und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Es war jetzt die letzten Tage oder Wochen ein bisschen ruhiger hier. Hatte verschiedene Gründe. Und jetzt haben wir den 17. Dezember bei der Aufnahme. Und ich dachte mir, na, vor Weihnachten hätte ich gerne noch eine Folge, um einmal ein bisschen Dankeschön zu sagen, dass du dabei bist und zuhörst. Und danke auch für alle Diskussionen, die auf LinkedIn und auch außerhalb gelaufen sind in diesem Jahr, für alle Impulse und natürlich für die Treue. Und ich möchte auch so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, mein Learning jetzt der letzten Wochen nochmal euch weitergeben, dir weitergeben, in der Hoffnung, dass ich dich damit ein bisschen erreiche. Denn es ist ja, wir gehen ja stramm auf Weihnachten zu. Und ich weiß nicht, es geht dir wahrscheinlich ganz ähnlich. Ich bekomme jeden Tag irgendwie 5 E-Mails mit und Post natürlich auch ohne Ende mit Spendenaufrufen. Klar, Weihnachten ist die große Zeit der Barmherzigkeit und alle rufen jetzt nochmal auf und die Not ist groß. Also da braucht man, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Und ich weiß nicht, ob die das auch so geht, aber ich habe mir jetzt die Tage echt gedacht, boah, wo soll ich denn noch alles spenden? Ne? Also ich meine, das fühlt sich immer so an wie Löcher stopfen. Ne? Hier 50 Euro, da 10 Euro, da vielleicht mal 1.000 Euro, je nach finanzieller Lage. Aber irgendwie macht das denn alles so überhaupt Sinn? So, und ja, ich glaube, es ist sehr sinnvoll, es ist bitter nötig. Die Frage, die ich mir aber gestellt habe, ist aber ja, das ist doch Symptombehandlung, ne? Also wir kennen es bei Krankheiten, du musst doch an die Ursachen ran. So, und da wird es ja dann schon irgendwie deutlich spannender oder komplexer. Ich meine, wenn ich mir so Hilfsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen oder Seenotretterschiffe, die halt die Flüchtlinge aufsammeln, die kentern. Das sind ja sehr, sehr wichtige Themen, die wir aber, also ich als kleiner Bürger jetzt hier in Deutschland, auch nicht lösen werde. Das heißt, das ist ein Fass ohne Boden, da kannst du so viel Geld und Engagement reinstecken. Da wird sich nichts ändern, wenn wir nicht an die Wurzeln rangehen. So, und das ist halt die Frage, was können wir denn da machen? Ja. Oder Ärzte ohne Grenzen, es gibt so viel Kriege und so viel fehlende medizinische Versorgung weltweit, was ich jetzt auch nicht ändern werde. Ja. Was anderes ist es aber zum Beispiel wieder bei den Tafeln in Deutschland. Also die Tatsache überhaupt, dass es Tafeln gibt, geben muss man ja inzwischen eigentlich schon sagen. Und es sogar ja auch Politiker gibt, die sagen, ja, dann sollen die Leute auch halt zur Tafel gehen. Das ist für mich schon wieder was, wo ich denke, wir sind eine der reichsten, ich glaube die viertreichste Volkswirtschaft der Welt. Das muss man sich auch nochmal überlegen. Und bei uns müssen Menschen zur Tafel gehen, um was zu essen zu kriegen. Das kann eigentlich nicht sein. Ja, also so, und da sind wir aber in Deutschland. Und damit sind wir bei Regierung und Politik. Und da muss sich doch was ändern lassen. So. Und ich habe mir jetzt tatsächlich so gedacht, ich möchte gerne im neuen Jahr stärker an die Wurzeln ran und nicht nur die Symptome bekämpfen oder versuchen zu lindern. Also das wird auch weiter nötig sein, ja, weil die Tafeln wird es erstmal die nächsten Jahre noch weiter geben, außer es gibt einen krassen Politikwechsel, wonach es jetzt nicht gerade aussieht. Ja, also jetzt wird ja gerade wieder darüber diskutiert, oder ich weiß es nicht, es ist schon beschlossen, dass die Erhöhung des Bürgergelds ja doch nicht stattfindet und so. Also in Bildung wird gekürzt, ein Fünftel des Budgets für politische Bildung wird gekürzt, ja, aufgrund der Haushaltseinsparungen und sowas. So, und das ist ja eigentlich Wurzelarbeit, ne? Und da müssen wir stärker ran. Und da sehe ich auch uns, ehrlich gesagt, auch in der Verantwortung. Weil wir können, und wenn ich jetzt uns meine, dann, ja, weiß ich nicht. Ich würde mal tatsächlich vielleicht auch nochmal stärker sagen, uns Unternehmerinnen, also gerade auch die in den größeren Unternehmen, die auch eine gewisse finanzielle Macht haben, auch eine gewisse, ja, politische Macht, weil sie halt viele Arbeitsplätze schaffen und sowas. Ich glaube, dass wir da noch viel, viel stärker unsere Verantwortung übernehmen müssen und Druck ausüben müssen auf die Politik. Wobei, wenn ich das jetzt so laut ausspreche, dann findet das ja auch schon seit Jahrzehnten statt, aber halt immer mit Blick auf Industriepolitik, ne? Also was hilft mir als Industrieunternehmen oder überhaupt als Arbeitgeber, als Unternehmen, weiter Gewinne zu erwirtschaften und erfolgreich zu sein? Wie kann mich Politik, wie können mich die Rahmenbedingungen da unterstützen? Und da sind die Meinungen ja inzwischen auch sehr unterschiedlich, ne? Also jetzt wurde gerade das Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz in der EU beschlossen und es geht ein Stöhnen durch die deutsche Wirtschaft, die sagen, ja, damit machen wir uns doch alle kaputt. Und dann gibt es halt andere Stimmen, die sagen, ja, nee, machen wir halt nicht, ne? Sondern das ist eigentlich muss das eine Selbstverständlichkeit sein, dass wir so wirtschaften und arbeiten und unsere Lieferanten, dass sie halt die Menschenrechte achten und die Umweltbedingungen und sowas verbessern oder zumindest die Umwelt, den Umweltschutz einhalten. So, und da merken wir aber ja, dass da schon Welten aufeinandertreffen. Und das ist ja, glaube ich, auch was wir sehr stark in unserer Gesellschaft und auch Politik merken. Egal, was um welches Thema es geht, also ich verfolge das halt gerade auf LinkedIn auch extrem, gerade bei so Themen, von denen ich halt auch keine Ahnung habe. Ne? Also Atomenergie, ne? Du hast die einen, die sagen, das ist völliger Blödsinn, dass wir nochmal auf Atomenergie zurückgehen. Das ist eine sterbende Energieversorgung, viel, viel, viel zu teuer und viel zu schädlich und so. Und die anderen, und dann sind dann auch Professoren, Doktoren und sowas dabei, Doktorinnen, keine Ahnung, die halt sagen, nee, Atomenergie ist alternativlos. Ne? So. Und das sind ja alles kluge Leute. Und da frage ich mich immer, ja, was ist jetzt eigentlich die Wahrheit? Ne? So, was sind denn jetzt hier die echten Fakten? Weil alle kommen mit Fakten, alle kommen mit harten Zahlen und die Frage ist wieder, ja, welche sind denn jetzt richtig? Ne? So, und ich finde das, ehrlich gesagt, ziemlich komplex und schwierig und am Ende des Tages geht es darum, eine Entscheidung zu treffen. Sowohl, also ich persönlich muss eine Entscheidung treffen, als auch Politik, ja. So, als Angela Merkel, ich will jetzt gar nicht über Atompolitik sprechen, aber nach Fukushima hat Angie gesagt, so wir steigen jetzt aus der Atomenergie aus. Ja, also 2 Wochen vorher war das überhaupt kein Thema. Und dann war aber dieses Momentum. Ja, keine Ahnung, ob das richtig oder falsch war. Also ich bin inzwischen der Meinung, es war richtig. Aber es wurde halt entschieden. Ja, so, und das zeigt wieder, dass alles, wie unsere Welt gebaut ist, wie unsere Systeme funktionieren oder wie unsere Systeme gestrickt sind und wir als Gesellschaft funktionieren, ist alles von Menschen entwickelt, ist über die Zeit so entstanden, wurde verteidigt, gepflegt, wurde verändert und alles ist gestaltbar. Alles ist gestaltbar. Also wir können heute, wir hätten auch schon vor 20 Jahren beschließen können, wir steigen aus fossilen Energien aus. Das heißt ja nicht, dass man es sofort machen muss, aber wenn man es schon vor 20 Jahren beschlossen hätte, dann wären wir sicherlich heute schon viel, viel weiter, was erneuerbare Energien angeht. Ja, tatsächlich hat man dann irgendwann die Förderung für die Solarenergie gestoppt. So, und wundert sich jetzt, dass China Marktführer ist und Deutschland halt nicht. Also das sind alles gesellschaftliche und politische Entscheidungen. Und deswegen ist es, ich will jetzt nicht sagen, es ist egal, was die Fakten sagen, auf gar keinen Fall. Aber am Ende des Tages würde es immer mehrere Möglichkeiten geben, in welche Richtung wir als Gesellschaft oder auch ich als Individuum gehen. Und du als Individuum, wie du dein Leben gestaltest. Und wir müssen uns halt irgendwann für eine Richtung entscheiden. Und dann müssen wir gucken, ob das funktioniert und müssen das ausprobieren. Dann kann man sich auch immer nochmal wieder umentscheiden. Ne? Also es ist ja nichts in Beton gemeißelt. Das Problem ist allerdings, fairerweise muss man schon sagen, in dem Moment, wo wir Systeme etablieren, sind die irgendwann gefühlt in Beton gemeißelt. Weil du natürlich in jedem System immer Leute hast, die von einem bestehenden System profitieren und das natürlich nicht anfassen wollen. Ja, also dass eine Erdölindustrie ein Problem damit hat, aus der Erdölförderung auszusteigen, ist ja ganz klar, ne? Weil damit verdienen die ihr Geld und machen ihre Milliarden. Unabhängig davon, ob sie damit auch unsere ganze Welt ruinieren, ja, durch die Veränderung, die das für das Klima bedeutet. Also du hast immer Beharrungskräfte und das hast du überall. Das hast du in der Politik. Die Fanta 4 haben das in einem Lied sehr schön gesungen. Es geht immer nur um Arm gegen Reich, ja, Hunger und Not gegen Geiz. Also du hast immer diejenigen, die sagen, wieso ist heute super, weil mir geht's doch gut. Und die anderen sagen, der ist total doof. Und das nimmt dann auch teilweise echt eine komische Wendung, ne? Also, aber das ist jetzt eine subjektive Meinung dann immer. Also, was finden wir komisch? Ich finde es komisch, dass wir die 2-3 Millionen Bürgergeldempfänger auf die einhacken, also gerade Fritze Merz und also CDU, CSU und auch FDP, ja, die halt sagen, ja, die verdienen, also die bekommen zu viel Geld, die haben ja gar keinen Anreiz zu arbeiten. Wenn man sich das mal anguckt, wer dann halt Bürgergeld empfängt und ob die denn mehr arbeiten könnten, dann muss man relativ schnell feststellen, so viele sind es gar nicht, die arbeiten könnten, um Geld zu verdienen. So, aber niemand sagt zum Beispiel oder in der großen politischen Diskussion hört man eigentlich ganz, ganz selten die Formulierung, warum sind eigentlich die Löhne so niedrig, dass der Abstand zum Bürgergeld so gering ist. Ja, das müssten wir doch eigentlich ändern. Oder wir trauen uns den Armen, verbal was wegzunehmen oder auch faktisch. Aber niemand sagt, zumindest nicht in der herrschenden Politik, lass uns doch mal den was wegnehmen, die richtig, richtig Kohle haben und eigentlich gar nicht wissen, wohin damit. So, und warum ist das so? Weil wir jetzt, könnte man mit Erich Fromm kommen, weil wir Menschen so erzogen wurden in unserer Gesellschaft, dass Leistung zählt und wer was leistet, der hat auch was verdient. Und wer nichts leistet, der muss halt zusehen, wo er bleibt. Kann nicht erwarten, dass er dann noch großartig Almosen empfängt oder sowas. Und so sind wir ja sozialisiert. Und das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Das ist erstmal eine Tatsache. Man muss sich irgendwann fragen, ob es funktioniert. Ob das noch so funktioniert, wie es vielleicht mal vor 30, 40, 50 Jahren funktioniert hat. Also Wirtschaftswunderzeiten, ja, da hatten wir für alle genug Arbeit und alle haben irgendwie profitiert. Natürlich gab es immer mehr Leute, die mehr profitiert haben und andere weniger. Ich weiß aber nicht, ob das alles noch so gilt und so funktioniert. Ja, so, aber ich merke, ich schweife total ab. Sorry. Was ich aber ja sagen will ist, also wir haben als Menschen, als Gemeinschaft, als Gesellschaften, wir schaffen Systeme, in denen wir uns bewegen. Und alles könnte auch anders sein. Das ist der Punkt. Alles könnte anders sein. Wir müssten uns nur auf den Weg machen. Wir müssten es gesellschaftlich und politisch wollen. Ja, wenn wir als Gesellschaft wollen, dass wir unsere Energieversorgung umstellen, dann müssten wir halt Druck auf die Politik machen und müssten sagen, so, jetzt bringt das halt auf den Weg. Und dann halt auch so, dass wir es gemeinsam alle wuppen können. Ja, da gibt's ja Wege. Geld ist da. So, es ist halt nicht gewollt. So, stattdessen, weiß ich nicht, kommt dann halt eine AfD oder schon bitter, dass man die jetzt in einem Atemzug nennen muss, eine CDU, CSU, die halt sagen, ja, wir heizen doch am besten noch mit Holz und mit Kohle und die Atomkraft holen wir uns auch wieder und so. Das ist ja nicht zukunftsgerichtet, ja. Und trotzdem springen ganz viele Menschen darauf an, weil es halt das ist, was wir kennen und es ist bequem und das haben wir doch schon immer so und warum wollt ihr uns das jetzt wegnehmen und so. Also diese Veränderungsdynamik ist ja sehr langsam. Ja. So, und jetzt habe ich ganz, ganz lange ausgeholt, weil was ich eigentlich sagen wollte, so bin ich ja drauf gekommen, wir müssen uns die Hebel suchen, glaube ich, mit denen wir die großen Veränderungen bewirken können. Also die Tafeln unterstützen, aber auch gucken, warum gibt es überhaupt Tafeln? Und wo können wir das, müssen wir das System anfassen, damit es keine Tafeln mehr geben muss? So, und mir sind jetzt in den letzten Wochen 2-3 Organisationen in die Timeline gekommen, tatsächlich, die ich euch mal vorstellen wollte, die mal vorstellen möchte. Dann gibt es auch einige Einzelpersonen und sowas, aber die eine Organisation ist Brand New Bundestag. Kannte ich vorher überhaupt nicht. Das ist eine, ich nehme an, warte mal, lass mich ganz kurz, eine Graswurzelorganisation, so bezeichnen sie sich selber, die sich für eine progressive, zukunftsorientierte Politik einsetzt. Wir unterstützen Menschen, die mit progressiven Ideen frischen Wind in die Parlamente bringen, bei ihrem Weg in politische Ämter. Ja, und da haben wir ja auch schon wieder das klassische Problem. Auch Parteien sind ja eine Organisation in sich mit Strukturen, mit gelernten Verhaltensweisen, mit Hierarchien. Da musst du dich hocharbeiten, hochdienen und dann wird halt der, kriegt den Ministerposten, die Minister, den Ministerposten, der oder die halt am längsten dabei ist und vielleicht gar nicht mal unbedingt die mit der fachlich meisten Ahnung oder sowas. Und es gibt ganz, ganz viele Beharrungskräfte auch in den Parteien, wie in jedem Verein, wie in jeder Organisation, irgendwie was zu verändern. So, und Brand New Bundestag hat aber erkannt, es gibt in allen Parteien, also zumindest in allen demokratischen Parteien, junge Menschen, die sagen, wir müssen doch hier mal was anders machen. So, und die haben es natürlich unheimlich schwer, gegen das Parteietablissement, gegen die etablierten Kräfte und Menschen gegenzuwirken, gegenzusteuern. Also ich kenne das ja, also jetzt nicht in politischer Funktion, aber ich war ja lange in einer großen freien Gemeinde, auch in der Gemeindeleitung, und ich war damals der Jüngste im Kreis dieser Gemeindeleitung, und irgendwann hat mich mein Pastor zur Seite genommen und hat gesagt, Henrik, was willst du eigentlich von uns? Du haust dir mal irgendwelche Sachen raus, du bringst dir mal irgendwelche Ideen und nachher sprechen mich die Älteren an und sagen, sag mal, was will denn der Zabrowski eigentlich? So, und das haben wir ja, das ist ja überall, ne? Die jungen Wilden, die andere Ideen haben, die Sachen anders sehen, also anders angehen wollen. Und Brand New Bundestag unterstützt diese Menschen mit Coaching, mit keine Ahnung, mit Marketing, mit Medien, irgendwas mit Medien, auch mit Geld, ja. Und das ist etwas, wo ich denke, ja, das ist wirklich eine Graswurzelbewegung, die sagt, wir wollen die Parteien im positiven Sinne aufmischen, ja. Es ist halt wirklich die Frage, ob eine Generation von Scholz, Merz, Söder, die ja auch schon ewig dabei sind und ja eigentlich eher, sorry, die Rentner repräsentieren und Rentnerinnen, ob das Leute sind, die wirklich einen Blick für die Jugend und für die Zukunft haben. Also ich habe da ganz massive Zweifel dran, was ja auch immer wieder in ihrem Wording bestätigt wird. So, aber natürlich als junger Mensch und man kann natürlich auch als älterer Mensch tolle Ideen haben und progressiv sein, überhaupt keine Frage. Aber halt als jemand, der neu in so eine Politik, in so eine Partei reinkommt und da was verändern will, ist es natürlich unfassbar schwer. So, und das finde ich eine coole Organisation. Man kann auch selber als Ehrenamtler, Freiwillige mitmachen, mit unterstützen. Und ich habe mir vorgenommen, für 2024 mir das nochmal stärker anzuschauen und mehr zu machen, als nur finanziell zu unterstützen. So, das ist die eine Geschichte. Ich verlinke das auch in den Shownotes natürlich. So, und dann gibt es das ganz für mich völlig frisches Neues, die kannte ich vorher überhaupt nicht. Das ist nämlich die App Buzzard. Und Buzzard ist insbesondere für Schüler gedacht, um Schülern beizubringen, wie ich mit Medien vernünftig umgehe. Gerade weil wir ja wissen, dass ja nicht alles, was wir in den Medien finden, auch qualitativ hochwertiger Journalismus ist und Fakten sind, sondern es ist ja auch ganz viel Fake News und Propaganda und sonst irgendwas. So. Und ich kann es vielleicht mal ganz kurz vorlesen. Also gegründet von zwei Politikstudenten, ihnen fiel auf, wie schwierig es ist, im Alltag den Überblick über unterschiedlichste politische Perspektiven zu behalten, ohne sich bloß durch die eigenen Lieblingsmedien leiten zu lassen. Das ist ja genau das Problem, kenne ich ja auch. Ne? Ich habe so 2-3 Medien, die lese ich, und die anderen dann halt nicht. So, aber das ist ja immer nur eine Perspektive, eine auch politisch gefärbte oder auch ideologisch gefärbte Sichtweise. Und zu jeder Sichtweise gibt es ja auch eine Gegensicht. So, nur die lesen wir halt in der Regel nicht. So, und deswegen haben die dann gesagt, wir bauen eine Plattform, die es Lesern leichter macht, unterschiedliche Perspektiven pro Thema zu finden. Und zwar von Journalisten, Bloggern, Aktivisten und Wissenschaftlern aus aller Welt. So, und das haben die gebaut. Das ist, wie gesagt, eine App. Und die setzen die zum Beispiel in Schulen ein. Ja, und machen da Förderprogramme sozusagen in Schulen, weil das ist ja das Wichtigste überhaupt, ja, unsere Jugend heranzuführen an die Frage, wie kann ich mich eigentlich politisch gut, neutral informieren, bilden, um mir dann selber eine Meinung zu machen und nicht halt irgendeiner Propaganda aufzulaufen. Und das finde ich total smart und total wichtig. Aber auch hier ist wieder so ein klassisches Beispiel. Ganz aktuell machen sie jetzt gerade einen Spendenaufruf, weil sie halt sagen, ja, Regierung streicht das Budget für die politische Bildung um ein Fünftel. Jetzt ist schon ein Ministerium abgesprungen mit einem großen Projekt. Da fehlen jetzt, ich weiß gar nicht, ich glaube 60.000 Euro. Und wir können dann die politische Bildung an 100 Schulen, die wir vorhatten für 2024, können wir nicht machen. Und das ist aus meiner Sicht dramatisch. Also ich also habe ich da jetzt gespendet, ja. Weil das halt für mich nicht Symptombehandlung ist, sondern hier gehen wir wirklich an die Wurzel des Übels, nämlich Jugendliche, Kinder, die keine Ahnung haben, wie sie sich politisch eine gute Meinung bilden können. Und um das halt zu ändern. So. Also Buzzard, das ist halt auch so ein Ding. Und es gibt mit Sicherheit ganz, ganz, ganz viele. Es gibt auch dieses ganze Thema, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, auch ein großes Diversity-Förderungsprogramm, junge Menschen aus unterschiedlichsten sozialen Herkünften, Nationen und sowas, die zusammenzubringen mit erfahrenen Coaches, Sparringspartnern, Förderern, Förderinnen, um diesen Menschen dann halt auch zu helfen, zu wachsen, ihre Persönlichkeit weiterzubilden. Also es gibt ganz, ganz viel, was man machen kann. Und wie gesagt, für mich gilt jetzt so ein bisschen, ich möchte schauen, was geht wirklich an die Wurzeln, an die Ursachen ran und nicht nur die Symptome. Ja, und da ist jetzt für mich zum Beispiel Brand New Bundestag und Buzzard, finde ich, zwei schöne Initiativen da, die ich dann auch weiter unterstützen möchte. Und vielleicht ist das ja auch was für dich. Was aber, glaube ich, auch nochmal einen richtig, richtig, richtig großen Impact hat, ist halt wirklich, dass wir uns als Arbeitgeber, ich weiß jetzt nicht, wo du arbeitest, ne, ob du irgendwie in einem großen Laden unterwegs bist oder sowas. Ich werde dazu auch nächstes Jahr einen Podcast machen. mit einem Gast, der halt sagt, gerade zum Beispiel, was das ganze Thema Energieversorgung oder Verbrauch angeht, die Unternehmen, gerade in der produzierenden Industrie oder alle die mit großen Verwaltungsgebäuden, Bürogebäuden und sowas, was die an Energie sparen könnten, wenn sie es denn ernst nehmen würden, ja, da sind wir als einzelner Bürger ein kleines Licht gegen. Und ich weiß nicht, wie dir das geht. Das ist ja immer so ein bisschen diese Frage, ne? Wenn wir nicht genug einsparen, wenn wir einmal mehr duschen oder sowas, ne, dann, also ich bin dann schnell so, oh Gott, jetzt habe ich schon wieder meinen Fußabdruck vergrößert oder sonst irgendwas. Also wir können ja in dem System, in dem wir leben, können wir ja gar nicht so rein und sauber und keine Ahnung was umweltschonend leben, wie man es vielleicht könnte. Und dann habe ich immer so ein schlechtes Gewissen, ja, so. Und es ist aber halt tatsächlich so, die großen Hebel stecken halt bei den Unternehmen, in der Industrie und halt auch in der Politik, ja. Wie ich schon am Anfang sagte, es ist eine politische Entscheidung, die man treffen kann oder eben halt auch nicht, zu sagen, wir, keine Ahnung, fördern keine Dienstwagen mehr. Ja, ist ja auch eine große Diskussion jetzt, ne? Uns fehlt die Kohle, könnten ja das Dienstwagen, die Dienstwagensubventionen streichen. Ja, so. Also da sind die großen Hebel in der Politik, ja, und halt auch in der Wirtschaft. Und da sind die aus meiner Sicht halt die Arbeitgeber gefragt, selber mal zu schauen, was können wir denn wirklich bewirken? Ja, meine Produkte umzustellen auf klimaneutraler, sofern es überhaupt irgendwie geht, oder zumindest ressourcenschonender und sowas. Aber halt auch Energieverbrauch. Einfach mal mehr Gedanken machen und das auch ins Unternehmen, in die Belegschaft, zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu tragen, ja, um halt zu sagen, hey, guck mal, das machen wir schon, ne? Und wie kannst du auch diesen Gedanken mit unterstützen? Oder was hast du noch für Ideen, ja, was wir noch tun können? Ich glaube, dass da nochmal ein viel, viel größerer Hebel liegt als bei allem das, was wir so als Individuum versuchen zu machen. Und wenn du HRlerin bist, Recruiterin oder auch halt natürlich Nachhaltigkeitsmanagerin, dann bist du ja eh an den Themen dran. Aber auch für alle Personalerinnen. Bitte, klingt euch da mehr ein. Macht euch Gedanken, was die Unternehmen, was die Arbeitgeber verändern können, ja, um mehr in Richtung natürlich Klimaschutz zu machen. Ich unterstelle jetzt einfach, dass wir das alle ja wollen, weil es für mich so klar ist, dass es ja gar nicht anders geht. Aber halt auch sozial, ne? Ich meine, nicht umsonst heißt es mit HR und CSR die Welt retten. Corporate Social Responsibility. Wie können wir zum Beispiel auch zu Thema politische Bildung beitragen? Habe ich auch nämlich morgen einen total spannenden Podcast auf, freue ich mich schon sehr drauf, mit ComSpace. Wie können wir Initiativen unterstützen, fördern, die halt an die Wurzeln rangehen und nicht an die Symptome? Ja. So, und das ist halt so ein bisschen mein Wunsch zu Weihnachten, mein Wunsch für 2024 und etwas, wofür ich auch arbeiten will. Ich hoffe, es gelingt mir, da stärker ranzugehen und da nochmal stärker mich auch zu engagieren. Und das Interessante ist ja auch, ich war ja nie politisch aktiv, ja, und auch nicht großartig interessiert. Also das hat sich halt jetzt tatsächlich auch erst in den letzten Monaten oder zwei, drei Jahren entwickelt, ja, weil ich so viel sehe, wo ich denke, Leute, das kann doch nicht sein, dass wir das nicht ändern, dass es so ist, wie es ist. Und ich glaube, ich vermute, dass es dir ähnlich geht. Ja, weil alle merken ja, dass hier doch irgendwas nicht mehr rund läuft. Und nicht umsonst hat die AfD so einen Zulauf, weil sie halt für komplexe Probleme einfache Lösungen versprechen, wo eigentlich jeder weiß, ja, einfache Lösungen funktionieren bei komplexen Problemen nicht. Aber sie adressieren damit die Sehnsucht der Menschen nach, macht doch alles wieder gut, ja. Lass doch alles so bleiben, wie es früher war, ne? Nicht wie es heute ist, wie es früher war, wo Energie noch bezahlbar war und die Brötchen beim Bäcker und es noch genug Pflegekräfte gab und sowas, die sich um meine alten Eltern gekümmert haben und so. Es bröckelt ja gerade ganz, 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 ganz viel. Und es wird, und das ist leider ja auch die Wahrheit, auch wenn das vor Weihnachten nicht so schön ist, aber es wird ja nur noch schlimmer. Ne? Also es werden immer weniger Pflegekräfte, immer weniger Erzieherinnen. Also wir laufen in einen riesen Tsunami rein oder der läuft in uns rein. Und wir bewegen uns nicht. Und das funktioniert halt nicht. Ne? So, also das heißt, wir alle müssen uns Gedanken machen, wie können wir nicht nur Symptome lindern, sondern wie können wir wirklich Systeme verändern. Ja? So, und zum Abschluss, einfach weil ich sie sehr mag und ich auch viel Inspiration von ihnen bekomme. Ich habe hier noch so 2, 3 Adressen, Podcasts, die ich dir nochmal auch ans Herz legen möchte, die mit HR oder sowas gar nichts oder Nachhaltigkeit gar nichts zu tun haben. Ja, stimmt nicht ganz. Also der eine Podcast ist von Katja Diehl, She Drives Mobility. Katja setzt sich für eine breitere Mobilität ein. Also wir sind ja sehr in Deutschland sehr autofokussiert, sehr individual fokussiert, Individualverkehr fokussiert. Und da sagt sie völlig zu Recht, das funktioniert nicht mehr. War auch noch nie gut und wir müssen Mobilität breiter denken. Viel, viel, viel mehr ÖPNV. Und das macht sie also jemand, der Ahnung von der oder die Ahnung von der Materie hat, sehr viel recherchiert, sehr viele Interviews führt, jetzt 2024 ihr zweites Buch rausbringt. Sie braucht auch ganz dringend Unterstützung für ihre Arbeit. Ist auch so ein bisschen jemand, der sich, glaube ich, auch ein bisschen aufreibt an den ganzen Hindernissen, die ihr da in den Weg gestellt werden. Genau, also das zum Thema Mobilitätskonzepte ist für mich auch eine Herausforderung. Ich bin kein Autonarr, aber ich finde es dann halt hier in Bergisch Gladbach, wo wir wohnen, komme ich auch ohne Auto bei vielen Punkten nicht so richtig klar. Bilde ich mir zumindest noch ein. Aber ich fahre jetzt immer mit einem schlechteren Gewissen und versuche halt tatsächlich auch vieles anders zu machen. Aber ja. Genau. Also Katja Diehl, She Drives Mobility. Und dann ist tatsächlich 2 Podcasts, die jetzt kommen. Das ist für mich wirklich eine 180-Grad-Wendung, was auch mein früheres politisches Denken und einfach Meinungen waren. Ich war stramm konservativ mein ganzes Leben lang. Also immer CDU gewählt. Und ich kriege das nicht mehr voneinander und habe 2 Podcasts gefunden, die ich super spannend finde und die mir auch helfen, mal ganz andere Ideen und Gedanken zu bekommen. Das eine ist der Dissens-Podcast mit Lukas Ondrejka oder von Lukas Ondrejka. Und das will ich jetzt auch ganz klar sagen, der ist links, ja, das ist links, wie man es erwartet. Mit viel Hinterfragen der herrschenden Mächte und Kräfte und sowas, aber mit super klugen Podcast-Gästen, sehr, sehr guten Input zu Themen, auch zum Beispiel hat er eine Podcast-Folge gemacht über die, wie KI eigentlich funktioniert, mit den Clickworkern überall auf der Welt und gerade in den armen Ländern, die KI trainieren, ja. Und was das für die bedeutet, spricht auch überhaupt niemand drüber. Ne? Das sind ganz, ganz miese Jobs, arme Schweine, muss man ganz ehrlich mal so sagen. Und wir jubeln, weil wir hier unser ChatGPT 3 oder 4 oder was nutzen können und haben gar keine Ahnung, was eigentlich für ein Elend auch dahinter steckt. So, also kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen, wenn ihr den Mut habt und die Lust habt, euch mal mit eher einem linken Blick auf die Gesellschaft zu beschäftigen. Und ganz, ganz großer Fan bin ich inzwischen vom Piratensender Powerplay. Ein wöchentlich erscheinender Podcast zum aktuellen Weltgeschehen von Samira El-Jwazil und Friedemann Karik. Die beiden haben auch ein Buch geschrieben. Genau, das eine habe ich hier auch, Erzählende Affen. Großartig, ja, wie so Mythen und Legenden und so entstehen und was das mit uns macht. auch mit Gesellschaften und wie das auch politisch prägt und so. Also sehr, sehr spannend, kann ich wirklich sehr empfehlen. Und ich bin immer wieder verblüfft, wie, also sie ordnen Weltgeschehen ein. Ne? Dann natürlich auch jetzt den Hamas-Überfall auf Israel, auch Israels Reaktion. Alles, was in Deutschland in der Politik so passiert, aber auch in der Gesellschaft. Und wie ich finde, immer sehr, sehr klug. Ja, nicht populistisch, nicht schwarz-weiß. Aus meiner Sicht sehr, sehr ausgewogen. Ich profitiere da unheimlich von. Hilft mir auch, eben genauso gesellschaftliche Situationen ein bisschen besser einzuordnen. Also es ist kein News-Rückblick, sondern es ist eine Analyse, ja, was da gerade passiert und wo es vielleicht auch herkommt und sowas. Und genau, also Piratensender Powerplay, ja, ganz, ganz große Empfehlung von mir. Vielleicht habt ihr ja Weihnachten ein bisschen Zeit oder wenn die Familie nervt, dann geht einfach mal eine Runde spazieren und hört da mal rein. Genau, so, das war meine letzte Podcast-Folge für dieses Jahr. Habe ich irgendwas vergessen? Dankeschön habe ich gesagt, auch bei dieser Gelegenheit. Dankeschön an mein fantastisches Team. Wir haben dieses Jahr echt gut was gewuppt, auch wenn es jetzt die letzten Monate tatsächlich wirtschaftlich hier, ne, also Arbeitsmarkt, es war jetzt doch deutlich ruhiger, wobei jetzt zum Dezember, interessanterweise, zieht es wieder an. Ich bin sehr optimistisch für den Start in 2024. Zwischendurch war es echt ein bisschen mau. Also auch da bin ich mal gespannt, wie sich unser Arbeitsmarkt weiterentwickelt. Aber naja, also der Fachkräftemangel, der wird definitiv nicht verschwinden. Da sind sich alle einig, allein von den Zahlen her, ne? Wer noch so da ist und was so an Stellen ausgeschrieben wird. Aber ja, also da ist natürlich trotzdem einiges in Bewegung, auch durch die wirtschaftlichen Unsicherheiten. Es gibt jetzt auch Entlassungen und sowas. Es gibt ein paar Insolvenzen, aber ich glaube nicht, dass das den Arbeitsmarkt im Großen und Ganzen entlastet an, ne, mit mehr Bewerberinnen, die verfügbar sind. Ja, wenn ihr das hört, weiß ich nicht. Also guckt mal nach Weihnachten. Wir haben unsere Homepage im Hintergrund ein bisschen umgestaltet. Das wird jetzt wahrscheinlich die Veränderung werden, zu Weihnachten oder nach Weihnachten freigeschaltet. Stöbert da ruhig ein bisschen cleaneres Design und hoffentlich auch in den Aussagen in der Leistungsbeschreibung und sowas. Also da herzliche Einladung, einfach mal vorbeizuschauen. Im Zweifel, wie gesagt, nach Weihnachten. Ja, und dann sage ich vielen Dank für deine Treue, fürs Zuhören und wünsche dir natürlich alles, alles Gute für 2024. Erstmal entspannte Weihnachtstage. Hoffe, du kannst sie genießen mit der Familie, mit Freunden, wie auch immer. Und wir hören uns dann 2024 wieder und ich bin gespannt auf, welche Reise wir dann uns gemeinsam begeben und wie es da so weitergeht. In diesem Sinne, alles Gute. Tschüss.